Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind in dieser Predigtserie Let's Pray. Lasst uns beten. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht mit deinem persönlichen Gebetsleben. Ob du sagst, ich habe so ein mega intensives Gebetsleben. Ich bete einfach 24 Stunden immer. Oder ob du sagst, hey, ich bete mindestens 5 Stunden am Tag. Das ist so die Basic und danach reden wir weiter. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben ist. Vielleicht sind es auch nur die 5 Minuten am Morgen auf der Toilette. So, weil du die YouVersion-App kurz aufmachst und kurz reinguckst, bevor du bei YouTube oder bei irgendwelchen anderen Videoshorts landest. Aber unser Gebetsleben sieht manchmal ganz anders aus, wie wir eigentlich denken. Und Gott fordert uns heraus, dass wir immer wieder neu anfangen zu beten und dass wir bewusst auch für Menschen beten, die uns nicht so gut gesinnt sind. Dass wir unsere Feinde segnen. Ja, dass wir für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen. So, dass wir nicht nur für uns selber beten, sondern auch für die Menschen beten, die um uns herum vielleicht sind. Lasst uns beten, dass wir immer wieder neu erleben dürfen, dass Menschen sich für Jesus bekehren. Und das Thema von heute ist, wie ich meinen Nächsten sehe. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht, aber persönlich hatte ich immer eine Liste von Menschen, für die ich bewusst bete. So, in meinem Notiz-App steht oben ganz groß VIP drauf, Very Important Person. Das sind meine wichtigen Personen, die mir am Herzen liegen, wo ich sage, hey, für die Personen möchte ich bewusst beten. Das sind Menschen, die es noch nicht kennen, aber bewusst sage ich, hey, ich möchte dafür beten, dass diese Menschen eine Begegnung haben mit Gott. Dass sie einen Moment haben, in dem sie persönlich Gott begegnen dürfen. Und wenn du so eine Liste noch nicht hast, dann mache ich dir Mut, dass du das anfängst an deinem Handy, dass du so eine Liste aufsetzt. Nicht jetzt, während ich predige. Darfst du gerne auch was mitschreiben. Aber dass du eine Liste dir aufsetzt, wo du sagst, hey, da stehen vielleicht 3 Namen drauf. Es müssen keine 20 Namen sein. So, lieber weniger, aber Leute, für die du bewusst betest. Und ich habe einen Freund, der steht seit 15 Jahren da drauf, aber ich erzähle euch nachher ein bisschen mehr zu dem. Aber bevor wir dort einsteigen, möchte ich mit uns angucken, was ist eigentlich unser Umfeld? Was ist eigentlich das, was uns wirklich umgibt? Wo ist eigentlich unser Nächster? Und bevor wir da ankommen, möchte ich eigentlich mit mir persönlich anfangen. Me and my Jesus, Jesus und ich. Wir setzen uns mal in den Mittelpunkt, Jesus in den Mittelpunkt, ich daneben. Oder ich glaube, das ist so das, um was es als erstes geht, um das, wo ich persönlich stehe. Und das ist wie so dieses Lebensumfeld, dieser Lebenskreis, der sich hier rum bewegt. Das ist noch nicht einmal, da ist noch nicht mal ein Ehepartner dabei, da ist nicht meine Freundin dabei, da sind nicht die Menschen dabei, die mich mega nah begleiten, sondern es geht erstmal um meine persönliche Beziehung mit Jesus. Das ist erstmal der erste innere Kreis. Und dann kommt dieser nächste Kreis, der vielleicht mein Umfeld umgibt. In diesem Kreis befinden sich vielleicht meine Familie, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, vielleicht sind es auch deine Eltern, deine Familie, die dich persönlich umgibt. Vielleicht sagst du, hey, ich habe Freunde, die so eng sind, die genau in diesem Kreis drin sind. Dann habe ich Freundschaften, die in diesem Kreis drin sind. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo ich die Zettel habe. Freunde, die vielleicht auch noch eng in diesem Umfeld sind, die mich hier umgeben, die relativ nah an mir dran sind. So Leute, die wirklich viel von mir mitbekommen, enge Freunde, die, sage ich mal, auf der nächsten Ebene des Umkreises leben. So, die Kreise wären schöner wie im ersten. Doch. Come on, glaub mir nicht mein Optimismus. Es sind Osterher. Sehen bei jedem ein bisschen anders aus. Wieso richtig? Die Lebensumstände, die Lebensbereiche sind bei jedem ein bisschen anders gepolt auch. Vielleicht ist deine Kleingruppe auch etwas, wo du sagst, die ist mega nah bei dir. Vielleicht sagst du auch, hey, ich habe eigentlich gar keine Familie wirklich so nah bei mir, weil ich gerade ausgezogen bin, weil ich gerade wo wohne, wo ich vielleicht auch neue Leute kennenlerne, dann ist vielleicht deine Kleingruppe genau der Ort, der gerade so nah bei dir dran ist. Vielleicht sagst du aber auch, hey, die Kleingruppe ist eigentlich nicht mein kleinster Ort, mein nächster Ort. Vielleicht ist die Kirche der Ort, der mir vielleicht da noch, der auch so nah kommt. Der vielleicht auch diese nächste Umfeldsebene ist, die nach Familie kommt, nach Freunde kommt, kommt die Kirche. Vielleicht sagst du, hey, ich bin noch irgendwo ein Fußballverein oder Handballverein. Mal gucken, wie weit wir kommen dieses Jahr. Klar. Ich weiß nicht, wo du vielleicht noch aktiv bist. Und dann kommt die nächste Ebene. Das ist quasi so die Ebene, die sich danach umgibt. So. Sehr schön. Danke. Danke. Zustimmung, das ist gut, das brauche ich immer. Ich kann auch Amen sagen. Vielleicht kommt die nächste Ebene, das sind deine Arbeitskollegen. Vielleicht würdest du aber auch sagen, hey, meine Arbeitskollegen, die würde ich eher näher bei mir setzen. Mein Verein ist weiter weg. So, Ich weiß ja nicht, wie persönlich bei dir es aussieht, aber deine Arbeitskollegen, mit denen verbringst du echt viel Zeit unter der Woche. Vielleicht bist du noch am Studieren, sind deine Kommilitonen, mit denen du gerade vielleicht in der Prüfungsphase drin steckst oder kurz davor oder schon durchgekommen bist. Vielleicht sind es die Kommilitonen, die in dem Bereich leben, in deinem Lebensumfeld. Dann sagst du, ja, okay, gut, ich habe vielleicht noch ein paar Bekannten. Das sind meine Verwandten, die ich einmal im Jahr sehe und mit ihnen gutes Essen teile. Aber das war es auch. Vielleicht sind das deine Bekannten, die so weit in deinem Umfeld irgendwo draußen unterwegs sind. Vielleicht hast du noch deine Nachbarschaft, deinen Nachbar, der über dir wohnt, der ständig klopft, oder der unter dir wohnt und ständig mit dem Besen klopft, dass du leiser bist. Ich weiß ja nicht, wie es bei deinen Nachbarn aussieht oder welche Nachbarn du hast. Oder der im Sommer nackig durch den Garten läuft. Ich habe keine Ahnung, welche Nachbarn man hat. Alle möglichen Nachbarn gibt's. Jo, das ist eher ein Viereck, aber es tut seinen Zweck. Es tut seinen Zweck, danke. Dann gibt es noch dieses weitere Umfeld, was das Ganze noch, sage ich mal, umgibt. Das ist meine Stadt. Du bewegst dich vielleicht mit dem Bus, vielleicht mit den Öffis, vielleicht fährst du auch mit dem Auto. Vielleicht begegnest du Leuten irgendwo an der Kasse, vielleicht auch dein Umfeld, einfach dein weiteres Umfeld, das, was quasi noch dich irgendwo umgibt. Menschen, die da irgendwo ganz weit draußen wohnen. Und ich glaube, so haben wir unser Lebensumfeld und die definieren sich bei jedem ein bisschen anders. Und bei dem einen mag der eine Kreis vielleicht mehr gefüllt sein mit mehr Menschen oder mit weniger Menschen. Aber überall befinden sich quasi Menschen um dich herum. Dein Umfeld ist geprägt von Menschen, egal ob sie mal gläubig sind, mit Jesus unterwegs sind oder ob sie nicht mit Jesus unterwegs sind. Aber dein Leben umgibt sich mit Menschen. Und bevor du auf deinen Nächsten guckst, bevor du deinen Nächsten wirklich siehst, bevor du ihm wirklich was von Jesus erzählen kannst, geht es vielleicht auch erstmal darum, wie geht es mir persönlich mit meiner eigenen Jesus-Beziehung eigentlich? Wo stehe ich persönlich gerade eben in meiner Beziehung mit Jesus? Wo habe ich vielleicht gerade meine Herausforderungen? Wir möchten einen Text lesen aus 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Und er sagt, spricht quasi Gott zu dem Volk Israel ganz bewusst, wie sie damit umgehen sollen, wie sie im Nächsten quasi was weitergeben sollen, beziehungsweise wie sie das behalten sollen, was Gott ihnen aufgegeben hat. Und da heißt es, hört Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du im Haus sitzt und auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Erinnerungszeichen über den Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben. Was für ein herausfordernder Text. Der Schreiber geht ganz bewusst von dem persönlichen Ich zuerst aus. Und dann geht er ins Umfeld. Fängt nicht an, okay, fang an mit deinem Umfeld, fang an mit deiner Stadt, mit deinen Nachbarn, mit deiner Familie. Sondern das Wort Gottes fängt erstmal bei mir persönlich an. Ich persönlich darf erstmal begreifen, wer Jesus eigentlich für mich ist. Wie Gott gut zu mir ist. Und ich persönlich darf mich entscheiden, Gott persönlich zu begegnen und persönlich im Glauben zu wachsen. Also mein erster Punkt ist, me and my Jesus, Jesus und ich. Meine persönliche Beziehung. Und die Frage ist, deine persönliche Beziehung mit Jesus gerade eben gesund? Würdest du sagen, da geht es gerade eben gut? Oder würdest du sagen, hey, die ist eher so ein bisschen auf Morsezeichen gerade eingestellt? Also die hat immer so ein bisschen Unterbrechungen drin. Ich weiß nicht, wie deine persönliche Beziehung mit Jesus gerade eben aussieht, aber wir lesen in dem Vers 5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Bevor ich näher auf die einzelnen Punkte eingehe, möchte ich erstmal auf das Ganze eingehen, dein ganzes Herz. Es geht nicht darum, wie groß dein Herz gerade eben ist. Und es geht auch nicht darum, wie groß oder wie gut es gerade eben deiner Seele geht. Da heißt es nicht, okay, deiner Seele muss es gut gehen. Zu deinem Herzen muss es gut gehen. Hey, oder ey, ich fühle mich gerade so schwach, ich habe gar keine Kraft. Darum geht es überhaupt nicht. Mit all deiner Kraft, die du jetzt in diesem Augenblick hast. Vielleicht fühlst du dich gerade richtig stark und sagst, hey, ich habe richtig viel Kraft, Gott zu lieben und alles zu investieren. Oder sagst, hey, gerade fühle ich mich eigentlich nicht zu voll gepowert, zu viel Kraft. Vielleicht habe ich nur so ganz, ganz wenig Kraft. aber mit meiner ganzen Kraft. Es geht nicht um die Menge, sondern es geht darum, um alles. Und wir lesen zuerst um dieses Herz. Ich liebe meinen Gott mit meinem ganzen Herzen. Mit meinem ganzen Sein. Im Hebräischen steht das Wort Levada. Das spricht von meinen Empfindungen, meinem Willen, meinem Verstand. Das, was ich gelernt habe, mein Wissen, was ich begriffen habe, die Persönlichkeit, die ich bin. Mit meinen Ecken und Kanten. Mit meinen Narben und mit meinen schönen Seiten. Mit meiner Schokoseite oder mit Nicht-Schokoseite. So, das ist alles, was du bist, mit deinem ganzen Herzen. Sollst du Gott lieben. Wir können auch sagen, ich liebe meinen Gott mit meinen ganzen Empfindungen, mit meinen ganzen Emotionen. Lieben wir Gott wirklich mit unseren Emotionen? Oder sind wir eigentlich eher die Nüchternen, die vielleicht eher mal lieber sagen, okay, Emotionen haben nichts mit Glauben zu tun. Doch, Emotionen haben sehr viel auch mit Glauben zu tun. Du darfst doch emotional sein. Es kommen Karten hier. Ich liebe meinen Gott mit meinem ganzen Sein, mit meinen ganzen Emotionen, mit meinem ganzen persönlichen Ich. Und das Zweite ist, ich liebe meinen Gott mit meiner ganzen Seele. Mit meiner ganzen Seele. Meine Seele im Hebräischen, was da steht, das Wort ist Nefesh. Und wörtlich übersetzt heißt es eigentlich meine Speiseröhre. Das heißt eigentlich da, wo alles durchfließt, da, wo alles durchgeht, was ich zum Leben brauche. Durch die Speiseröhre hat Gott seinen Atem hindurchgehaucht, damit meine Seele lebendig werden kann. Lesen wir im ersten Mose. So, das ist die Speiseröhre, wo alles hindurchgeht, wo alles hineingeht, in mich hinein. Das ist meine Seele, das ist das, was erstmal filtert, bevor es zu meiner Persönlichkeit kommt, kommt die Seele an. Das ist was meine Leidenschaften ausmacht, was meine Lebensfreude ausmacht. Da muss alles durch, bevor es bei mir persönlich ankommt. Nefesh ist so ein tiefes Wort, was so viel bedeutet. Auch zum Beispiel zu wissen, dass durch unseren Nefesh, unsere Seele, eigentlich Gott hat diese Seele erst lebendig gemacht, indem er uns seinen Atem gegeben hat. Und jetzt sagt Gott in diesen Versen, okay, und jetzt fang an, mich zu lieben. Ich persönlich finde es eigentlich so ein Paradoxon, weil ich denke, Gott, hey, wenn du uns schon erschaffst und du möchtest, dass wir dich lieben, dann erschaff uns doch einfach so, dass wir dich lieben. Was gibt es für einen Sinn, dass du überhaupt das, also weiß ich mein. Aber am Schluss zeigt es die absolute Größe Gottes und es zeigt die absolute Liebe, die Gott für uns hat. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, hat er uns die Freiheit gegeben, uns frei zu entscheiden. Er möchte nicht, dass du ihn liebst, weil du musst, sondern er möchte, dass du ihn liebst, weil du frei davon bist. Weil du frei für diese Entscheidung bist, ihn zu lieben. Und er möchte, dass du ihn mit deinem ganzen Herzen liebst, mit deiner ganzen Seele. Und doch weiß Gott ganz genau, dass keiner von uns in diesem Punkt perfekt ist. Gott weiß genau, dass wir unsere Momente haben, wo wir vielleicht sagen, okay Gott, hier haben wir vielleicht Dinge, die würden wir gern einfach für uns behalten. Gott, ich gebe dir vielleicht so einen Teil von meinem Herzen. Oder gerade eben ist es emotional nicht so einfach, dich wirklich ganz zu lieben, Gott, weil ich so viele Fragezeichen habe. Gott, manchmal, ich bin enttäuscht von dem, wie du mit mir umgegangen bist. Gott, ich bin enttäuscht, was du getan hast. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich sie wollte. Ich bin verletzt von dir, Gott. Und Gott fordert uns trotzdem heraus, hey, lieb mich mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen. Und dann kommt der dritte Punkt, mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Kraft. Gott zu lieben ist nicht etwas, was wo ich einfach entscheide und mich auf der Couch setze und es ist gemütlich. Sondern Kraft bedeutet Anstrengung. Kraft bedeutet, hey, du musst etwas hinein investieren. Du schwitzt, du stinkst. So, da muss wirklich was hinein investiert werden. Mit all meiner Kraft, mit dem, was ich gerade ihm zur Power zur Verfügung habe, möchte ich Gott lieben. Und das ist die persönliche Beziehung, die hier drin erstmal bei mir persönlich steckt. Bevor ich in mein Umfeld hineingehe, bevor ich anfange, irgendwas hinauszutragen, darf ich vielleicht erstmal gucken, hey, wie geht es mir gerade persönlich? Wo stehe ich in meiner Gottesbeziehung gerade persönlich? So, und keine Gottesbeziehung wird perfekt sein. Und wenn du sagst, ich warte darauf, dass meine Gottesbeziehung perfekt ist, bevor ich hinausgehe, dann hast du auch ganz, ganz viel missverstanden. Aber doch darf es immer wieder eine gesunde Beziehung sein, in der ich mich bewusst dafür entscheide, Gott zu begegnen. Und diese bewusste Entscheidung darf jeden Tag neu geschehen, jeden Moment neu. Zu sagen, Gott, hey, ich komme regelmäßig in dein Haus, ich komme regelmäßig in eine Kleingruppe. Hey Gott, ich suche deine Nähe, ich kämpfe darum. Wie oft ist die Woche so voll, dass du eigentlich sagst, boah, also sorry, da noch eine Kleingruppe reinschieben? Also ganz ehrlich, meine Woche ist eigentlich nicht ready dafür. Oder denken, okay, sagst du, okay, aber Sonntag würde ich gerne ein bisschen Ruhe haben. Ich habe am Samstag schon so viel gemacht. Wisst ihr, manchmal finden wir genügend Argumente, warum es gerade eben nicht passt. Zu sagen, hey, okay, gut, Gott, ich gebe dir die erste Stunde meines Tages. Und wisst ihr, für mich bedeutet das gerade eben, dass ich um 5 Uhr morgens aufstehen muss. Weil bei uns steigt die Halligalli-Party ab 6 Uhr meistens. Ab 6 Uhr sind die Kinder wach und da ist vorbei mit ruhiger Zeit. Und ich habe die letzten 3 Wochen das versucht, weil ich gesagt habe, hey Gott, ich möchte bewusst dieses Opfer bringen. Ich möchte bewusst diesen Einsatz bringen. Hey, das bedeutet Kraft für mich. Das bedeutet Kraft, dass ich sage, hey, okay, ich krabbel aus dem schönen, warmen, gemütlichen Bett raus und dieses kalte Schlafzimmer ist erstmal kalt. So, das bedeutet, hey, ich muss meinen eigenen Schweinehund überwinden. Ich muss etwas opfern. Ich muss etwas bereit sein, etwas dafür zu geben. Ob es jetzt den großen Reward bringt, das sehe ich immer wieder täglich. So, und das ist ein Prozess. Ich glaube, das ist eine Entscheidung auch, zu sagen, hey, ich bin bereit. Genauso mit meiner Zeit. Die habe ich. Und zu sagen, hey Gott, ich bin bereit, meine Zeit in dein Reich zu investieren, dass andere Menschen dich kennenlernen. Aber das bedeutet auch, dass ich was davon abgeben muss von meiner Zeit. Am liebsten würde ich meine Zeit gern für mich behalten und würde sie einfach gern so nur so einteilen, wie ich will. Und wir dürfen bewusst diese Dinge immer wieder neu bei Gott abgeben. Wir dürfen uns bewusst dafür entscheiden, Gott, hey, ich stelle dich an erste Stelle. Aber damit ist nicht alles getan. Wir sollen da nicht stehen bleiben, sondern es geht damit weiter. Eigentlich der nächste Schritt ist, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du in deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Das Einschärfen spricht davon, von einem Wiederholen, ein regelmäßiges Wiederholen dabei zu haben. Davon reden. Wenn du im Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. So, hier geht es nicht um irgendwas, sondern hier geht es um dein alltägliches Leben. Dein engster, sag ich mal, im Hebräischen war das die Familie, war der engste Kontext, den du hattest. So deine Familie, dein Haus, in dem du wohnst. Das ist dein nächstes Umfeld. Das ist dein nächstes Umfeld, dort, wo du dein alltägliches Leben verbringst. Und dann schreib es auf die Pforten deines Hauses und auf die Tore. Oder sollst du es um die Arme hängen? Das heißt, dass du dir die Knöchel etwas um die Knöchel hängen sollst. Wisst ihr, wir hatten noch immer die What Would Jesus Do Banner, die genialen. Oder Push oder was auch immer. Ich glaube, ich hatte immer so 4 oder 5 Stück da hängen. Ich war so ganz hip damit. Aber hey, wir haben uns das um die Arme gehängt, sodass die Menschen es gesehen haben, dass die Menschen etwas sehen konnten. Und wisst ihr, ich habe immer in der Schule wurde ich am Anfang gefragt, ich habe immer ganz stolz geantwortet, ja, das heißt, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und manchmal waren wir dann gleich im Thema drin, manchmal so, okay, gut, klar, Klassiker, wissen wir bei dir schon, abgehakt. Und irgendwann kam ich auf eine andere Schule und mir war das irgendwie ein bisschen peinlich so. Man wollte nicht so unbedingt gleich in so eine Schublade gesteckt werden. Und dann kam ich auf die geniale Idee, statt what would Jesus zu sagen, what would Jack Daniels do? Hat auch funktioniert von den Wörtern, von den Buchstaben her, hat aber nicht das Ergebnis gebracht. Und ganz ehrlich, ich habe mich in dem Augenblick dann nicht besonders toll gefühlt. Aber für mich war das so ein Moment zu sagen, hey, wie gehe ich damit um, wenn ich auf einmal in der Öffentlichkeit angesprochen werde? Wie gehe ich auf einmal um, wenn ich mein Zeichen nach außen hin trage und die Menschen sehen, hey, ich bin mit Jesus unterwegs und ich werde auf einmal darauf angesprochen. Wie gehe ich damit um? Oder sage ich, hey, okay, gut, ich behalte es lieber für mich, weil ich könnte ja jemanden mit meinem Glauben auf die Füße treten. Wisst ihr, dein Glaube, den du hast, dein Glaube ist keine Privatsache. So schön, wie es hier um diesen Bereich vielleicht geht, aber dein Glaube ist nicht deine private Sache. Dein Glaube sollte immer dazu führen, dass du einen Unterschied machst in dem Umfeld, wo du lebst. Und das funktioniert nur, wenn du deinen Glauben hin nach außen trägst. Es ist gut, dass die Leute es sehen. Es ist gut, wenn du anfängst, auf deine Türpfosten was draufzuschreiben. Dieses Haus dient dem Herrn. Keine Ahnung, oder diese Wohnung. Du kannst kreativ werden. Aber ich bin, glaube ich, immer wieder neu zu sagen, hey, lass uns das, was wir erleben, lass uns das hinaustragen. Der Glaube ist nicht was nur Privatsache ist, sondern es soll den Unterschied in deinem Umfeld machen. Und dein Umfeld, was dich hier umgibt, kannst du auch sagen, okay, gut, eigentlich, ja, okay, ich lebe meinen Glauben und für meinen Glauben bin ich verantwortlich und für mein Umfeld ist meine Kirche verantwortlich. Aber genau das ist eigentlich der falsche Schritt. Für dein persönliches Umfeld, um das mit Jesus, mit dem Evangelium zu erreichen, für das bist du persönlich verantwortlich. Du persönlich bist für dein Umfeld verantwortlich. Ich gehe nicht zum Gottesdienst, sondern ich bin ein Teil vom Gottesdienst. Wisst ihr, wir kommen ganz schnell in die Attitüde zu sagen, hey, okay, gut, am Sonntagmorgen, ich gehe in den Gottesdienst. Und das im Redegebrauch vielleicht auch ganz flüssig, aber im tieferen Sinne eigentlich völlig falsch. Weil ich gehe nicht nur zum Gottesdienst und gehe wieder nach Hause und das war's, sondern ich bin Teil des Gottesdienstes. Ich bin ein Teil seines Hauses, ich bin ein Teil seiner Braut. Und das heißt viel, viel mehr als wie nur, hey, ich gehe dorthin und gehe wieder. Wisst ihr ein bisschen, wie ich meine? Ich meine, ich kann natürlich sagen, mein Umfeld, okay, gut, dafür ist meine Kirche verantwortlich, dass die Menschen erreicht werden. So, wir als Kirche müssen das machen. Oder ihr als Kirche solltet das machen. Oder wir sollten das machen. Aber mein Umfeld fängt bei mir persönlich an. Ich bin die Kirche, du bist die Kirche. Du bist Teil davon, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, hey, wir gehen Schritt für Schritt in unser Umfeld hinein. Aber wir gehen niemals alleine, sondern wir sind immer Teil der Kirche. Du bist nicht alleine mit Jesus unterwegs, sondern du bist Teil der Kirche. Und bis jetzt ging es eigentlich um meinen persönlichen Bereich hier, um mein Jesus und mein nächstes Umfeld. Aber was mache ich, wenn mein persönliches Glaubensleben vielleicht gerade nicht so aussieht? Oder wie intensiv ist eigentlich mein Glaubensleben? Bin ich wirklich bereit, all in zu gehen? Bin ich wirklich bereit, mein ganzes Herz zu geben? Oder lebe ich meinen Glauben nur, weil er mich glücklich macht? Vielleicht ist es unangenehm für dich, vielleicht ist es herausfordernd für dich, aber ich glaube, der eine oder andere ist immer wieder schnell an dem Punkt zu sagen, hey, ich glaube, weil mein Glaube mich glücklich macht. Weil mein Glaube mir gut tut. Deswegen glaube ich. Ich glaube an Jesus, weil mein Glaube mich glücklich macht. Aber genau dort sind wir eigentlich an einem ganz falschen Punkt. Weil mein Glaube ist nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Nicht meine Kirche ist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Das hat nichts, im ersten Kontext hat das nichts mit Glauben zu tun. Dass es mir gut geht, kann das Ergebnis meiner lebendigen Beziehung mit Jesus sein. So, das ist das Ergebnis, wo ich hin möchte. Aber nur weil ich mich gerade mal nicht mehr glücklich fühle in meinem Glauben, kann ich nicht sagen, ich hänge meinen Glauben irgendwie an Haken oder ich wechsle die Kirche, weil die Kirche mich gerade nicht mehr glücklich macht. So, dann bist du genau an dem Punkt, dass du eigentlich sagst, okay, ich gehe zur Kirche und solange mich die Kirche glücklich macht, gehe ich dorthin. Sobald sie mich nicht mehr glücklich macht, gehe ich einfach nicht mehr hin. Sondern ich bin Teil seiner Kirche. Und da geht es nicht darum, ob mich die Kirche glücklich macht oder ob sie mir gut tut. So, es geht darum, dass ich Teil von seiner Braut bin. Dass ich sage, hey, ich gehe ganz all in. Und ich glaube, das darf eine bewusste Entscheidung sein, dass wir uns bewusst dazu entscheiden, dass wir das immer wieder persönlich annehmen. Dass wir wissen dürfen, dass Gott gut für uns ist. Und Jesus fordert uns heraus, genau dort nicht stehen zu bleiben bei uns selber, sondern hierauszugehen und unseren Nächsten zu erreichen. Und wir lesen den Missionsbefehl in Matthäus 28, da heißt es, Verse 19, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser Missionsbefehl, dass wir rausgehen sollen und alle Menschen mit dem Evangelium erreichen sollen. Dass wir anfangen sollen, ganz praktisch zu werden, eigentlich die Hölle zu plündern und den Himmel zu bereichern. Und jetzt sagst du, ja, das ist doch völlig normal, dass wir die Hölle plündern sollen und den Himmel bereichern sollen. Aber es darf ein Auftrag sein, in dem wir uns bewusst machen, hey, es ist eine Aufgabe, die wir gehen. Weißt du, die Hölle zu plündern ist etwas, wo ich sagen darf, hey, die Hölle ist Realität. Dass Leute nicht in die Ewigkeit mit Jesus unterwegs sind, dass Leute nicht diesen Himmel erleben dürfen, ist etwas, was da ist. Und wenn Menschen nicht Ja zu Jesus gesagt haben, werden sie nie bei Jesus ankommen. Und zu sagen, okay, gut, hey, ich bleibe lieber ruhig auf meinen Füßen sitzen, ist eigentlich etwas, wo ich denke, hey, ist viel zu schade. Wir sollten alles dafür tun, dass die Menschen in den Himmel kommen. Wir sollten alles dafür tun, dass möglichst viele Menschen bei Jesus ankommen. Und dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen. Ich möchte ein Zitat vorlesen von John Edwards, das war ein Missionar in England. Fast jeder natürliche Mensch, der von der Hölle hört, bildet sich ein, er werde ihr entrinnen. Und ich glaube, das ist auch was, wenn du die Gesellschaft von heute fragst, zu sagen, hey, wirst du irgendwann in der Hölle landen? Und sagst dann, nee, also sorry, die Hölle, die gibt's nicht, ich entrinne ihr auf jeden Fall, also da kommt man doch nicht hin. Also so böse war ich nicht. Ich war gut. Ich war eigentlich grundsätzlich so overall, war ich eigentlich ganz vernünftig. Aber du weißt ja, der andere, der war noch schlimmer. Also der kommt bestimmt, aber ich doch nicht. So, die meisten Leute würden sich natürlich das so zurechtlegen, dass es ihnen passt. Aber ganz ehrlich, es werden nur die Menschen, die Ja zu Jesus sagen, bei ihm landen in Ewigkeit. Und es ist etwas, was vielleicht ernüchternd ist und nicht ganz so, ja, okay, und jetzt? Ich glaube, das ist was, was auch uns auch bewusst sein darf. Warum investieren wir alles, was wir tun? Warum sage ich, hey, ich gehe all in im Reich Gottes? Warum sage ich, hey, ich bin bereit, alles für Jesus zu geben? Weil ich erleben möchte, dass möglichst viele Menschen etwas von Jesus hören. Mir geht es nicht darum, dass ich am Schluss am glücklichsten hinausgehe oder dass es mir am besten geht, sondern mir geht es darum, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Dass möglichst viele Menschen in meinem Umfeld erleben dürfen, wer Jesus ist. Und dass ich sehen kann, wo Jesus vielleicht Leute für mich vorbereitet hat, wo ich hingehen darf, wo ich etwas vom Evangelium erzählen darf. Auch zu sagen, hey, ich freue mich auf den Himmel. Freust du dich wirklich auf den Himmel? Oder sagst du, boah, also sorry, ey, ich hätte gern noch das erlebt, das noch erreicht. Ich würde gern noch meinen Abschluss machen, ich würde gern noch heiraten. Ich würde gern noch das und das machen. Oder sagst du, hey, nee, Gott, ich bin jeden Tag ready, ich bin ready, come on. Jetzt, heute hier, schenk mir den Himmel. Ich freue mich. Oder bist du eigentlich viel zu verliebt in dein Leben heute hier? Zu verliebt in deinen Garten, in deine Autos, in dein Haus, in dein Wissen, in dein Reichtum, in dein Leben, was noch vor dir liegt? Wisst ihr, als ich mein FSJ gemacht habe, damals auf den Philippinen, haben wir zu dritt in einem Zimmer übernachtet. Drei Jungs. Und einer von denen, der bei uns im Zimmer war, der hat immer davon geredet, wie schön es im Himmel ist und wie toll es da sein wird. Und er hat immer gesagt, boah, ich freue mich so auf den Himmel, ich freue mich so auf den Himmel. Und ich habe immer zu ihm gesagt, ey, sorry, also alles gut, aber ich würde gerne noch vorher heiraten, Kinder bekommen und gerne mal noch das Leben genießen, bevor ich im Himmel ankomme. Also ich habe einfach noch, ich mag das Leben hier gerade. Ich bin eigentlich noch nicht ready dafür. Und es ist ja auch okay zu sagen, hey, ich mag das Leben hier. Ich liebe es. Aber trotzdem zu wissen, der Moment, in dem ich im Himmel ankommen darf, das darf ein schöner Moment sein. Auf das kann ich mich freuen. Und es darf eine Freude sein, die in uns ist und die etwas in uns hervorbringt. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen. Es darf ein Ort sein, an dem wir Frieden erleben dürfen. An dem Ruhe sein darf. Unsere Kids erzählen immer davon, in den Himmel, da wollen sie unbedingt hin. weil da sehen sie die goldenen Straßen. Das ist ihr größter Point. Warum wollen die den Himmel? Ja, weil da gibt es die goldenen Straßen. Und das ist schön. Und sie freuen sich drauf. Und so die kindliche Freude zu haben, sich darauf zu freuen, dass man bei Jesus im Himmel sein darf, darf eine Freude sein, die nicht nur bei mir persönlich bleibt, sondern etwa einen Einfluss auf mein Umfeld hat. Wisst ihr, ich möchte Menschen mit Jesus, mit dem Leben begeistern für Jesus, aber nicht, weil es mir gerade so gut geht, sondern weil ich möchte, dass Menschen erleben dürfen, dass sie in den Himmel kommen, dass sie das ewige Leben mit Jesus haben dürfen. Dass sie erleben dürfen, was es heißt, ewig mit Jesus unterwegs zu sein. Und diese Ruhe und diesen Frieden auch zu erleben. Ich möchte aufhören, das Leben hier nur zu lieben. Und ich möchte anfangen, meinen Nächsten zu lieben. Vielleicht darfst du persönlich auch aufhören, das Leben hier zu lieben. Vielleicht liebst du es viel zu viel und hast viel zu lange an den Dingen festgehalten, die dir viel zu wichtig sind. Und hast viel zu wenig angefangen, deinen Nächsten zu lieben und zu sagen, um den Willen meines Nächsten bin ich bereit, die Extrameile im Glauben zu gehen. Bin ich bereit zu sagen, hey, ich bete noch eine Runde für dich, dass du das Evangelium mitbekommen darfst. Plötzlich habe ich vom Anfang von diesem Freund erzählt, den ich seit 15 Jahren auf dieser Liste stehen habe. Und dieser Freund steht immer noch auf dieser Liste. Und ich weiß noch, als ich damals unsere Jugendarbeit angefangen habe oder in der Jugendarbeit war, habe ich den eingeladen. Habe gesagt, hey, komm vorbei, komm vorbei. Und er kam irgendwann und er war mega konstant. Der war so, den hast du nie irgendwie motivieren müssen, nochmal zu kommen. Der war jeden Freitag da. Und ich irgendwann, hey, so, Bro, was machst du hier? Warum bist du jeden Freitag hier? Du sagst, du hast dich nie für Jesus entschieden. Und er wollte auch nie den nächsten Schritt gehen. Er war nie bereit, diesen Next Step zu gehen. Und ich frage so, hey, warum kommst du eigentlich? Ja, ich komme, weil ich mich so gut fühle und weil der Moment, in dem ich bei euch bin, der macht mich glücklich. Er kam nur, weil er sich glücklich gefühlt hat bei uns. In der Atmosphäre. So, das ist auf einmal natürlich, auf der einen Seite habe ich mich voll geehrt gefühlt und gesagt, ja, voll cool, das ist ja voll positiv. Und auf der anderen Seite war ich einfach herausgefordert, weil ich gesagt habe, hey, der war so ehrlich zu mir, dass es schon wieder herausfordernd war. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, ich entscheide mich für Jesus, hat nichts damit zu tun, ob es mir danach gut geht oder schlechter gehen wird. Sondern ich sage, hey, ich möchte Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Und diese Entscheidung darf mich ermutigen, Schritte hinauszugehen und davon zu erzählen, wie gut Gott ist. Davon zu erzählen, was für ein Moment wir haben dürfen, wenn wir im Himmel sein dürfen. Dass wir uns darauf freuen dürfen. Und dass der Himmel gute Sachen für uns vorbereitet hat. Und dass wir Großes bei ihm entdecken dürfen. Römer 10,9 lesen wir, wenn du also mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du mit deinem Herzen, mit deinem Mund, mit deinem Nefesh, das, was eigentlich deine Speiseröhre ist, bekennst, wirst du gerettet werden. Ich glaube, das ist so eine bewusste Entscheidung zu sagen, hey, ich bekenne mich dazu, mit Jesus unterwegs zu sein. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, wie zu wissen, dass ich mit Jesus in diesem Himmel ankommen darf und dass ich wissen darf, bei ihm darf es gut werden. Und bei ihm wird kein Schmerz und Leid mehr sein. Und Jesus möchte, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Und er möchte, dass möglichst viele Menschen erreicht werden. Und dazu braucht es, dass ich mein Umfeld bewusst beeinflusse. Zu sagen, mein Glaube ist nicht meine Privatsache, die ich nur für mich behalte. Das ist nicht das Private, was ich nur hier habe. Sondern mein Glaube sollte Einfluss haben auf das Umfeld, das mich umgibt. Und je nach Lebenssituation mag das vielleicht sein, dass du sagst, hey, ich habe vielleicht mehr Einfluss oder weniger. Gott hat mir vielleicht gerade mehr gegeben oder weniger. Aber das heißt nicht, dass du sagst, okay, nur weil ich jetzt gerade vielleicht weniger habe, mache ich auch weniger. Mit meinem ganzen Herzen. Mein Herz ist nur, ich kann nicht sagen, hey, ich mache nur halb, sondern alles. Und das darf eine bewusste Entscheidung sein, bewusst sich zu entscheiden, zu sagen, hey, Gott, ich möchte dir dieses alles geben. Und diesen Moment hingeben. Wisst ihr, manchmal sind Momente in unserem Leben einfach so erschütternd, so schwierig, dass wir gar nicht begreifen können, dass Gott gut ist. Vor ein paar Wochen haben wir in unserer Verwandtschaft eine Fehlgeburt gehabt. Etwas, was mega, mega schmerzhaft ist. Und was mega frustrierend ist. So, und was auch eigentlich in unserer Gesellschaft überhaupt nicht thematisiert wird, worüber man voll, voll wenig spricht. Und es ist doch was emotional so tief geht. Und wir haben mit unseren Kindern drüber gesprochen und haben gesagt, hey, ihr werdet eure Cousine oder euren Cousin nie kennenlernen. Und für die war das mega, mega schwer in dem Augenblick. Und unsere Kids haben das verarbeitet, waren traurig. Und dann meint einer irgendwann, ja, aber das ist doch unfair. Der kann schon die goldenen Straßen sehen im Himmel. Und ich freue mich auch schon, wenn ich da bin, Papa. Und ich dachte so, ja, krass, was du für eine Grundfreude hast, dass du in den Himmel kommen darfst und was du ein Grundvertrauen hast. So, und diese Freude zu wissen, dass in dem Himmel, in Gott, die Dinge gut werden dürfen. Es geht nicht um meine Perfektheit. Und nur weil ich mit Jesus unterwegs bin, heißt das nicht, dass es meinem Leben auf einmal richtig gut geht. Und dass alles genau so läuft, wie ich es mir geplant habe. Aber zu wissen, dass mein Leben in seinen Händen liegt und dass er Gutes für mich vorbereitet hat. Das macht die Situation nicht gut, das macht die Situation auch nicht toll. Aber trotzdem darf ich wissen, dass Gott in diesen Momenten auch versorgt. Und dass Gott in den Momenten auch trägt. Und wisst ihr, deswegen auch mit meiner ganzen Kraft möchte ich Gott lieben. Manchmal sagt mein Herz, boah, nee, eigentlich gerade bin ich überhaupt nicht bereit, Gott zu lieben. Manchmal sagt meine Seele auch nicht, boah, ich bin vielleicht nicht bereit, weil ich seelisch verletzt bin oder enttäuscht bin. Aber ich entscheide mich mit meiner Kraft, Gott zu lieben. Und zu sagen, hey, ich sage meinem Herzen, okay, come on, wir schaffen das. Ich darf meiner Seele Mut zusprechen, darf sagen, hey, komm, wir halten fest an dem, was Gott uns zugesagt hat. Wir halten fest an dem, was Gott für uns Gutes vorbereitet hat. Und aus dieser Stärke heraus, aus dieser tiefen Stärke heraus, darf ich in die persönliche Beziehung mit Jesus weitergehen. Und darf diese Schritte vorausgehen. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Wisst ihr, unsere persönliche Glaubensbeziehung ist immer wieder unterschiedlich. Manchmal geht es ihr besonders gut und manchmal ist sie besonders herausgefordert. Und wenn es darum geht zu sagen, let's pray, lasst uns für unseren Nächsten beten, lasst uns unseren Nächsten sehen, dann ist das absolut wunderschön. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hinausgehen und einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Und dass wir uns bewusst dazu entscheiden, hey, ich möchte Gott mit meinem ganzen Herzen lieben. Und ich darf dann daraus die nächsten Schritte gehen und sagen, hey, okay, und jetzt gehe ich Schritt raus und erzähle meinen Kommilitonen, meinen Klassenkameraden von Jesus. Und doch ist diese Beziehung nie perfekt. Und doch ist dieses Rad nie perfekt rund, wie dieser Kreis nicht rund ist. Denn wir haben alle Ecken und Kanten. Und Gott hat uns zuerst geliebt, weil er uns seinem Atem eingehaucht hat. Leute, er hat uns zuerst geliebt, er hat uns seinen Atem gegeben und deswegen sind wir erst lebendig geworden. Und wir dürfen uns bewusst dazu entscheiden, Gott zurückzulieben. Und aus dieser Liebe heraus unser Umfeld zu verändern. Weil wir möchten, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen. Weil wir möchten, dass möglichst viele Menschen in den Himmel kommen dürfen. Vielleicht kannst du kurz deine Augen zumachen. Vielleicht bist du persönlich zu sagen, Herr, in dem Schritt, hey Gott, ich möchte ganz neu dir neu vertrauen. Gott, ich möchte ganz neu zu sagen, ich möchte ganz neu mit meinem ganzen Herzen dich lieben. mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand. Du darfst gerne deine Hand heben, weil ich möchte für dich beten. Ja. Ja. Aber ich danke dir dafür, dass du uns siehst, dass du unsere Unperfektheit siehst, dass du unseren Schmerz siehst, dass du unsere Fragen siehst, mit denen wir vor dir stehen. Papa, ich danke dir dafür, dass du mich siehst, so wie ich persönlich bin. Und Papa, ich danke dir dafür, dass du mir Augen gibst, dass ich meinen Nächsten sehen darf. Aber nicht durch meine Augen, sondern durch deine Augen, weil ich dich zuerst geliebt habe. Ich danke dir dafür, dass ich dich lieben darf, Jesus, dass ich mit meinem ganzen Herzen Ja zu dir sagen darf und mit meiner ganzen Seele. Und dass ich neu diese Entscheidung ganz bewusst neu treffen darf, dass ich Ja zu dir sage. Und dass du gute Dinge für mich vorbereitet hast. Ja, ich danke dir dafür. Und ich danke dir auch dafür, dass du mir zeigst, wo ich in meinem Umfeld einfach einen Unterschied machen darf mit meinem Glauben. Und ich danke dir dafür, dass du mir zeigst, wo ich Menschen mit in den Himmel nehmen darf, wo ich die Hölle plündern darf und den Himmel bereichern darf. Ja, ich danke dir dafür, Jesus.